Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Auferstehungsfest Jesu Christi an Ostern. Wir haben es gerade eben besungen. Ihr habt zwischendurch sogar geklatscht, als wir darauf hingewiesen wurden, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Aber ihr Lieben, ich möchte euch fragen, was haben wir davon? Was hast du davon, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist vor jetzt schon fast über 2000 Jahren? Was haben wir Christen davon, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt wurde? Da möchte ich uns heute Morgen mal mit hineinnehmen in das Wort Gottes aus dem Markus-Evangelium. Und wir lesen hier vorne mal, wie die damaligen Ereignisse im Markus-Evangelium festgehalten wurden. Auferstehung Jesu, was Christen an Christus haben. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, also diese drei Frauen, wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn, Jesus, den Leichnam zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich's. Sehr, hätte ich jetzt beinahe noch hinzugefügt. Also erstmal müssen wir festhalten, Osterfreude wird hier nicht gerade vermittelt, oder? Osterjubel finden wir in diesen hinführenden Texten erstmal nicht. Wir hören und lesen eher von einer Osterfurcht. Die drei Frauen flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie haben niemandem was erzählt, weil sie sich fürchteten. Zuallererst einmal österliches Entsetzen. Osterfurcht statt Osterfreude. Und diese drei Damen wussten nicht oder nicht mehr, was sie an Jesus hatten zu dieser Zeit. Und wir? Weißt du, was du an Jesus Christus hast, von dem es heißt, der ist nicht mehr hier, sondern er ist auferstanden? Die Süddeutsche Zeitung hat vor Jahren, kurz vor Ostern, geschrieben, Zitat: Wenn der Satz, Jesus lebt, wirklich geglaubt würde, müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen: Gott lebt, Jesus lebt, wirklich er lebt. Stattdessen stehen sie aber mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Origineller Schluss an dieser Stelle. Zitat Ende. Aber ungeachtet dessen, wie unser österliches Urlaubsverhalten aussieht, ihr seid schon mal nicht im Osterstau, weil ihr ja hier seid, aber ich finde, das hat mich aufhorchen lassen. Wir Christen müssten vor lauter Osterfreude Flügel bekommen, vor Kraft strotzen. Und die Freude müsste übersprudeln und wir müssen den Menschen leichtfüßig und begeistert von Jesus erzählen. Wir Christen müssten, sollten. Aber stattdessen stehen wir im österlichen Stau. Und ich möchte mal diesen österlichen Stau vielleicht gar nicht so wortwörtlich nehmen im Auto, sondern vielleicht stehen wir eher im österlichen Stau unseres Glaubenslebens. Dass sich da ein Stau angebildet hat, der uns die Osterfreude, die Osterbegeisterung nicht mehr so richtig in uns zur Entfaltung bringt, nicht mehr zur Kraft bringt. Geistlicher Osterstau. Darf ich mal so ganz unverblümt fragen: Verdrängt ein Osterstau bei dir die Freude an Ostern? Vielleicht der Osterstau der Enttäuschung. Ich habe mir das jetzt jahrelang angeschaut. Und wir Christen müssten eigentlich wirklich viel fröhlicher, viel kräftiger unterwegs sein, wenn Jesus wirklich lebt. Oder ist es der Osterstau der Langeweile? Ja, früher mal, aber heute, wenn ich ehrlich bin, die Freude über die Osterbotschaft hat sich merklich abgekühlt im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte. Oder doch der Osterstau des Zweifelns. Jesus lebt, ja, aber dann sagt ja die Bibel, er lebt leibhaftig. Wirklich einen neuen Leib? Die Botschaft höre ich wohl, aber mir fehlt der Glaube dazu, dass jemand leibhaftig neu auferstanden sein sollte. Oder vielleicht ist es doch der Osterstau der Gleichgültigkeit. Ich höre die Botschaft, aber das reißt mich schon lange nicht mehr vom Hocker. Ich halte es für wahr. Aber es hat keine Kraft in meinem Leben. Es hat keine Relevanz in meinem Glaubensalltagsleben. Oder vielleicht ist es der Osterstau des Überzeugtseins. Ja, ich glaube daran, dass Christus auferweckt wurde, aber wie gesagt, der Kraft der Auferstehung lebt nicht in mir. Der Osterstau kann vielfältig sein. Ich habe mir selbst überlegt, wo liegt der Osterstau in meinem Leben? Und vielleicht ist es eine gute Frage, dass wir uns erstmal diese Frage stellen, wo liegt eigentlich ein österlicher Stau in meinem Glaubensleben vor? Und Herr, wenn ich den so entdecke oder jetzt spüre in mir, dann bitte ich dich, dass du in den nächsten Minuten mir einfach hilfst, dass sich dieser Stau auflöst. Das ist doch das Schöne, wenn wir auf der Autobahn im Stau stehen, dass wir wissen, irgendwann löst sich dieser Stau auch wieder auf. Nicht? Und irgendwann geht's vorwärts. Also jeder Stau trägt das schon in sich, dass er sich irgendwann auflöst. Und wollen wir dafür beten, Herr, dass du doch heute Morgen, wie unser Osterstau auch aussehen mag, ihn auflöst und uns neu in Fahrt bringst, was die Osterbotschaft anbelangt. Wir lesen jetzt die weiterführenden Verse aus dem Markus-Evangelium ab Vers 9. Und hier bekommen wir etwas Aufschluss darüber, was wir seit Ostern an Christus haben, weil er auferstanden ist. Doch eine Bemerkung muss ich noch zuvor machen, bevor wir diesen Text jetzt lesen. Das ist ja der sogenannte Markus-Schluss. Und erfahrene Bibelleser unter uns oder die Pastoren und wir Theologen müssen es eigentlich bezeugen oder ehrlicherweise zugeben. Diese Verse, die wir jetzt gleich lesen werden, der Schluss des Markus-Evangeliums, der gehört mit zu den größten Rätseln der geschichtlichen Bibelforschung. Im Grunde muss man sagen, wie das Markus-Evangelium wirklich endet, wissen nur zwei Personen. Könnt ihr euch ahnen, wer das sein könnte? Markus natürlich, weil er das Evangelium geschrieben hat, und Gott selbst, nicht? Ansonsten ist es ein großes Rätsel und das heißt, die Verse, die wir jetzt miteinander lesen, haben in der Bibelforschung und in der kirchengeschichtlichen Kanonbildung dafür gesorgt, dass man ihn höchst wahrscheinlich als den offiziellen Markus-Schluss hält an dieser Stelle. Und deshalb wollen wir den jetzt mal miteinander anschauen, weil er wie kein anderer Text so kompakt und ich finde so kraftvoll beschreibt, was wir Christen an Jesus haben. Schauen wir also einmal näher hin. Ein erster Impuls, die ersten zwei Verslein aus diesem Markus-Schluss. Und ich habe es überschrieben mit diesem Gedanken, Jesus Christus lebt und das ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Und ich weiß, dass wir das alle jetzt schon wieder x-mal gehört haben. Ich habe es auch schon x-mal gepredigt. So oft ihr es gehört habt, so oft habe ich es vielleicht schon gesagt in meiner Aufgabe als Pastor. Aber ich möchte uns mit hineinnehmen, dass es mal wieder ins Leben kommt. Dass sich, wenn bei dieser Begrifflichkeit schon der Stau sich angesammelt hat, dass der sich auflöst heute Morgen. Jesus Christus lebt, unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Als aber Jesus auferstanden war, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Also Jesus war schon einmal die Hoffnung ihres Lebens, als er ihr vor seinem Tod, vor dem Tod Jesu selbst, 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Maria ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Maria wurde überrascht von Jesus. Und sie begegnet dem Auferstandenen. Im Grunde müssten wir aber eher sagen, Jesus begegnet ihr als Auferstandener. Er erschien ihr. Und haben wir vorhin nicht gerade noch gehört, wie der Jüngling gesagt hatte in seinem weißen Gewande, der Herr ist nicht hier, wo er hingelegt wurde, er ist auferstanden. Aber das hat bei der Maria dann nur Entsetzen ausgelöst. Das heißt, die Botschaft allein schafft es noch nicht, dass der Osterstau sich auflöst, sondern erst die Begegnung mit Jesus Christus, als er ihr erschienen ist. Erst dann fängt es ihr Leben an, sich neu zu entwickeln, neu diese Osterfreude oder diese Osterkraft zu bekommen. Das heißt, die Botschaft allein reicht manchmal nicht. Sie ist wichtig und gut. Aber es muss zur Begegnung in meinem Leben mit dem Auferstandenen kommen. Und das schenkt ihr Hoffnung. Halten wir das Wichtigste für uns fest. Erst die Begegnung mit Jesus wird deinen und meinen Osterstau auflösen. Das Hören, dass Jesus lebt, alleine reicht nicht. Es muss zur Begegnung immer wieder kommen. Jetzt geht Maria also hin und verkündet, und so beschreibt es Markus dann, wir lesen weiter mit dem nächsten Bild. Als diese, also die mit Jesus waren und Leid trugen und weinten, als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte sich Jesus in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen, Emmaus-Jünger, Stichwort. Diese gingen hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Von den Jüngern heißt es nun, sie vernehmen die Botschaft, Jesus lebt, sowohl von der Maria als auch später durch die Emmaus-Jünger. Und beides mal die gleiche Reaktion, sie glaubten es nicht. Das Spielchen wiederholt sich also. Und dann lesen wir, danach offenbarte sich Jesus. Das heißt, um das wieder deutlich zu machen, die Botschaft allein reicht nicht. Die Botschaft zu hören, dass Jesus lebt, reicht nicht, sondern es muss Offenbarung geschehen, Jesu Christi selbst, es muss geschehen, dass er erscheint, dass ich eine lebendige Begegnung mit ihm bekomme. Dass er mich anrührt, dass er mich berührt, dass ich innerlich wieder davon angerührt bin. Mit dem nächsten Bild schaut mal, wie es weitergeht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Wieder hier, dieser Punkt. Jesus offenbart sich. Er schimpft über ihren Unglauben, über ihre Herzenshärte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. In dem, was wir gerade eben gelesen haben, hat Jesus sich dreimal offenbart. Einmal dieser Maria, einmal den Emmaus-Jüngern und dann den Elfen. Und jedes Mal war dies elementar, existenziell wichtig, um zur Osterfreude, zur Osterkraft zu kommen, zur Osterhoffnung zu kommen. Ohne Begegnung mit Jesus keine wirkliche Osterfreude. Worin liegt das Problem, wenn es nicht zum Jesus-Begegnen kommt? Was meint ihr, worin liegt dein Problem, wenn du im Osterstau stecken bleibst? Ich bin so froh, dass Jesus selbst die Antwort gibt. Er schimpfte über ihren Unglauben, sagt er zu seinen Jüngern. Er schimpfte über ihren Unglauben und über ihre Herzenshärte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Wisst ihr, was mich ganz neu bewegt hat? Dass Jesus an Ostern schimpft. Also das hätten wir jetzt doch nicht erwartet, oder? Da steht er zu neuem Leben auf und dann schimpft er erstmal mit seinen Jüngern und zeigt ihnen auf, das ist nicht so in Ordnung gewesen, wie ihr darauf reagiert habt, auf die Botschaft reagiert habt. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen würdet, aber wenn wir Menschen schimpfen, ist es mitunter, kann ein gutes Zeichen sein, aber mitunter ist es oft kein gutes Zeichen. Aber wenn Jesus, der lebendige Sohn Gottes, schimpft, ihr Lieben, dann sollten wir aufhorchen. Dann ist es ein wichtiges Zeichen. Das ist es etwas, weil du ihm wichtig bist. Sonst würde er sich nicht mit dir auseinandersetzen. Die Jünger sind Jesus wichtig. Und weil sie ihm nicht gleichgültig sind. Und weil er sie weiterbringen möchte. Deshalb schimpft er hier am Tag seiner Auferstehung mit seinen Jüngern. Warum? Er schimpft, weil er möchte, dass Gottes Realität, in diesem Fall, dass Jesus lebt, dass es bei den Jüngern Bahn sich verschafft in ihrem Herzen. Er spricht von einer Herzenshärtigkeit, von einem Unglauben. Er kann tief in unsere Herzen schauen und er weiß, woran der Osterstau seine Ursache hat. Jesus möchte sich Bahn brechen zum Stauverkehr deines Glaubens. Wisst ihr, und die Jünger sind im Grunde noch, wie haben die gelebt? Die haben vorösterlich gelebt. Die haben noch vorösterlich gelebt. Und ich frage mich an der Stelle auch immer, wo bin ich noch in einem vorösterlichen Glaube und habe eigentlich noch nicht wirklich richtig gelernt, in der Auferstehungskraft Jesu Christi zu leben. Der Paulus schreibt einmal im Epheserbrief, letztes Mal nach heute Nachmittag, in Kapitel 1, dass wir erleuchtete Augen des Herzens brauchen, um zu erkennen, mit welcher Kraft Gott in uns wirkt. Es ist nämlich die gleiche Kraft, mit der Gott seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Ihr Lieben, muss man mal darüber nachdenken, welche Wahnsinnsbotschaft hier uns mitgegeben ist. In dir, in mir, die wir mit Jesus leben, lebt die Kraft, mit der Gott der Vater seinen Sohn vom Tod auferweckt hat. Kann es eine größere Kraft geben, als die, die den Tod besiegt und überwindet? Und diese Kraft, die ist in irgendeiner Form in uns präsent und anzapfbar und möchte unser Leben gestalten und prägen. Und ich glaube, das ist das Spannende an Ostern, nicht? Lebe ich vorosterlich meinen Glauben an Jesus oder lebe ich in der Kraft der Auferstehung mein Glaubensleben an dieser Stelle? Ich möchte uns das neu zurufen und ich will es mit euch teilen. Was wir an Christus haben, dem Auferstandenen, ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben, weil die Auferstehungskraft Jesu real ist und auch in unserem Leben real sein darf. Ich habe dieser Tage ein Freundesbriefchen gekriegt von OJC. Wir hatten früher mal stärkere Verbindung dazu, hat etwas nachgelassen. Offensive junger Christen da in Reichelsheim. Ich kriege aber immer noch so deren Rundbrief. Und da habe ich eine schöne kleine Sache gefunden, die möchte ich euch so weitergeben, weil an dieser Stelle fühle ich mich ganz neu herausgefordert auch. Und zwar heißt es, dieser Artikel, wenn die Angst an meine Lebenstür klopft. Kennt ihr das? Wenn die Angst an meine Lebenstür klopft, was mache ich dann? Ich kann es ignorieren, aber damit bleibt das Klopfen weiterhin an der Lebenstür. Ich kann es aufmachen, okay, aber was mache ich dann, wenn die Angst dann reintritt in mein Leben? Und in diesem schönen Artikel heißt es, wenn die Angst an meine Lebenstür klopft, schicke ich die Hoffnung an die Tür. Das ist ein tolles Bild, oder? Dann schicke ich die Hoffnung an die Tür. Und die Hoffnung ist Jesus Christus. Dann schicke ich das Wort Gottes an die Tür. Dann schicke ich ein Wort Jesu an die Tür. Und ich möchte es an der Stelle ganz praktisch machen. Nehmt das Bild jetzt gerade mal auf. Wenn die Angst heute Morgen an deine Lebenstür klopft, welche Angst ist es? Gib mir einen Namen. Ist es die berufliche Angst? Ist es die Angst um die Gesundheit? Ist es die Angst um die Kinder, um die Enkel, um die Eltern? Ist es die Angst um das finanzielle Auskommen? Sind es Zukunftsängste aufgrund der Kriege und gesellschaftlichen Veränderungen in unserer Zeit? Welche Ängste klopfen an deine Tür? Und jetzt die Hausaufgabe oder die Herausforderung, nachdem du deine Angst beschrieben hast, einen Namen gegeben hast, schick die Hoffnung jetzt an diese Tür. Welches Wort Jesu müsstest du jetzt dem entgegenhalten, was an deiner Lebenstür anklopft, damit diese Angst ihren Schrecken, ihre Kraft verliert? Wisst ihr? Das ist die Herausforderung für uns. Und das heißt, in der Auferstehungskraft Jesu zu leben. Mit einem Wort Jesu oder mit Jesus selbst im Gebet oder mit einem Wort an die Tür der Angst zu gehen, die anklopft. Das heißt, in der Auferstehungskraft Jesu leben. Und merkt, hier wird Ostern plötzlich ganz praktisch in unseren Glaubensalltag hinein. Wollen wir das mal so mitnehmen an dieser Stelle? Lasst uns nachösterlich leben und nicht vorösterlich im Glauben stehen bleiben. Und jetzt noch ein Zitat von Lothar Zenetti, der schreibt, Menschen... Oh, halt, jetzt habe ich, glaube ich, was übersprungen. Haben wir das erste Bild? Ach ja, genau. Das ist das erste von ihm. Er sagt, mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er lebt, er geht mir voraus. Wisst ihr, seit Ostern geht uns Gott immer voraus. Er ist immer voraus. Und wir müssen vorausgehen. Wir müssen nach vorne gehen, nicht hinten stehen bleiben. Die Auferstehungskraft ist eine Kraft, die nach vorne unser Leben entwickeln will. Und nicht von hinten her irgendwie kommt, sondern die uns nach vorne zieht, ins Leben, in die Ewigkeit, ins ewige Leben hinein. Und nochmal Lothar Zenetti, Menschen, die aus der Hoffnung Jesu leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe Jesu leben, sehen tiefer. Und Menschen, die aus dem Glauben an Jesus leben, sehen alles in einem anderen Licht. Wir können alles in einem anderen Licht, in einem anderen Zusammenhang sehen, weil wir die Perspektive Gottes in unser Leben hineinbekommen. Merken wir wieder, was wir an Christus haben. Er ist unsere Hoffnung. Und jetzt noch ein zweiter Gedanke. Jesus Christus lebt und deshalb ist er unsere Erlösung. Auch das wieder so ein selbstverständlicher Ausdruck. Ich möchte uns ins Leben bringen. Jesus spricht hier, Markus am Ende, in der österlichen Botschaft, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Das sagt er zu diesen Elfen, die er eben vorher noch geschimpft hatte, nicht? Wegen ihrem Osterstaun. Und er sagt dann, wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es geht um Rettung, es geht um Erlösung. Mich hat folgende Nachricht im März sehr betroffen gemacht. Eine Tourengruppe, Skifahrer oder Skitourengruppe, geriet in der Schweiz in einen Schneesturm. Habt ihr das mitbekommen? 9. März, dieses Unglück. Bei den Toten handelt es sich um 3 Brüder, einen Cousin und einen Onkel. Da hat sich also ein Familienverbund aufgemacht, um eine Skitour zu machen in den Schweizer Alpen, ist in einen Schneesturm hineingeraten und sie haben es nicht überlebt. Und eine Person wird immer noch gesucht. Und sie haben die Leute total in unterschiedlichen Stellen gefunden. Da hat sich eine Familie fast selbst ausgelöscht. Sie haben ihre bedrohliche Lage falsch eingeschätzt. Sie haben ihre Lage, dass sie sich in Gefahr begeben haben und das Leben verlieren konnten, dem haben sie nicht realistisch begegnet und sind in dieser Gefahr umgekommen. Weil sie ihre Lage falsch eingeschätzt haben, weil sie ihre Standortbestimmung nicht vorgenommen haben und die richtigen Maßnahmen getroffen haben. In einem anderen Bericht habe ich von Soldaten gelesen, wie man ein Biwak errichtet, wenn man ebenso in den Schneeregionen unterwegs ist. Die sind natürlich ausgebildet, die wissen um die Gefahrenlage in diesen Schneegebieten und die suchen immer erstmal die Gegend ab, ob sie auf einem Schneebrett sind. Weil wenn sie auf einem Schneebrett sind, dann ist die Gefahrenlage groß, dass dieses Schneebrett ins Rutschen kommt und dann können sie ihr Biwak noch so toll aufbauen, aber wenn das Schneebrett ins Rutschen kommt, dann rutscht sie mit dem Schneebrett weg und es besteht Gefahr für Leib und Leben. 2 Gruppen in den Schweizer Alpen. Die einen haben ihre lebensbedrohliche Lage verkannt, nicht wahrnehmen wollen und sind umgekommen. Und die anderen wissen um die Gefahrenlage in diesen Situationen und stellen sich darauf ein. Warum erzähle ich diese 2 Geschichten? Ich erzähle diese 2 Geschichten nicht nur, weil sie aktuell sind, sondern weil sie uns genau das deutlich machen, um was es Jesus hier geht. Wisst ihr, wir sind auf dieser Welt, in der wir leben, ist unsere Standortbestimmung aus der Sicht Gottes, wir sind eine verlorene Menschheit. Und wir sind bedroht von dem Tod und wir sind bedroht von der ewigen Gottesferne. Das ist die realistische Situation, Standortbestimmung aus der Sicht Gottes für unser menschliches Leben. Und es betrifft alle Menschen. Das betrifft dich und mich genauso wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Das haben wir alle gleich. Das ist die Standortbestimmung. Und weil Jesus diese Gefahr sieht, deshalb kommt er auf die Erde, trägt unsere Schuld, wird zum neuen Leben erweckt und bietet neues Leben an. Und hier, ihr Lieben, haben wir jetzt in Kurzform eine Standortbestimmung, die dir helfen kann zu sehen, wie reagierst du bis jetzt auf diese gefährliche Lebenssituation, dass du ohne Jesus verloren bist, dass du ohne Jesus Christus kein Heil hast und auf dem Weg in den ewigen Tod bist, in die ewige Gottesferne. Und die Standortbestimmung, die jetzt jeder für sich selbst klar machen kann an dieser Stelle, ist ganz einfach. Die österliche Standortbestimmung mit dem nächsten Bild, da könnt ihr das sehen, heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht geglaubt wird, ist nicht gerettet. Wo stehst du in dieser göttlichen Standortbestimmung? Übrigens, Jesus sagt diesen Satz. Oder wie stehst du zu dieser Standortbestimmung? Am Ostern 2024 mit deinem Leben. 4 Bereiche umfasst die Standortbestimmung dieser Osterbotschaft. Das erste, wer da glaubt. Kannst du das für dich persönlich ankreuzen? Das muss sich keiner hier outen, aber kannst du das persönlich für dich ankreuzen? Kannst du da ein Kreuz dahinter machen? Ja, ich vertraue Jesus. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Ich kenne das, dass ich nicht nur die Botschaft gehört habe, sondern dass ich Jesus begegnet bin, dass er mir begegnet ist in meinem Leben, in meinem Herzen. Was für eine persönliche Beziehung zu ihm. Dann freu dich, du bist ein gerettetes Kind Gottes. Zweite, wer da getauft wird, bist du schon auf den Namen Jesu getauft? Standortbestimmung. So wie es uns das Wort Gottes beschreibt. Die Taufe gehört zum Christsein dazu. Haben wir gerade vor ein paar Wochen hier erlebt, miteinander. Und wenn du das ankreuzen kannst, dann freu dich und lass es eine Osterfreude werden. Im Taufen erlebst du die Wirklichkeit Jesu, was er aus deinem Leben gemacht hat. Das alte Leben ist beerdigt, du stehst im neuen Leben. Aber Jesus fasst es hier noch konkreter und sagt die Reihenfolge, wer da glaubt und getauft wird, spiegelt sich diese Reihenfolge in deinem Leben. Wer da glaubt und dann getauft wird, das ist das klare neutestamentliche Zeugnis. Österliche Standortbestimmung. Oder sagst du dir, ich gehöre eigentlich in die letzte Kategorie, wer aber nicht glaubt. Wenn du das ankreuzt, dann danke ich dir, dass du so ehrlich bist und nimm dich ernst, weil du da ein Kreuz gemacht hast. Okay? Du hast es angekreuzt. Ich glaube noch nicht. Und dann möchte ich einfach nur einladen, weil du dein Kreuz da gesetzt hast, dass du dich weiterhin mit dem Kreuz Jesu beschäftigst. Oder dir mal jemanden schnappst und sagst, sag mal, wie komme ich von da ganz unten nach ganz oben, in Kategorie 1? Du hast es doch in deinem Leben geschafft. Könntest du mir helfen? Such dir solche Personen, die dir weiterhelfen. Es geht um eine österliche Standortbestimmung auf dem Hintergrund, dass Jesus sagt, ohne mich seid ihr verloren. Und ihr werdet in der ewigen Gottesferne landen. Österliche Standortbestimmung. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Jesus Christus lebt, er ist nicht nur unsere Hoffnung und unseren Erlöser, sondern wir haben an ihm auch eine Zuversicht, die wir anderen weitergeben sollen. Wir sollen die Zuversicht aus Ostern anderen weitergeben. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in Zungen reden, auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Jetzt kann man da viel dazu sagen, man kann viel theologisch dazu sagen, man kann viel seelsorglich dazu sagen. Wir könnten uns über diese drei Zeichen jeweils eine Predigt lang miteinander Gedanken machen oder es wäre ein guter Stoff für Talk im Foyer mit dem Bernhard und der Christina. Es wäre Stoff für eine Projektgruppe. Lassen wir das mal stehen. Ich möchte uns einen seelsorglichen Gedanken weitergeben, weil es darum geht, dass der österliche Stau sich in deinem Leben auflösen soll oder darf heute Morgen. Also der seelsorgerliche Impuls geht dazu. Wir haben ein Mandat von Jesus Christus, anderen die Kraft, die Auferstehungskraft Jesu Christi zuteilwerden zu lassen. Dieses Mandat haben wir als Kinder Gottes von Jesus Christus. Und wenn er sagt, wir sollen ihnen die Hände auflegen, dass Menschen gesund werden können oder in ihrer Krankheit getragen werden können, dann sollten wir das ernst nehmen. Und im Neuen Testament wird es aufgegriffen, Jakobusbrief, wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Ältesten rufen, dass sie über ihn beten und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Wir haben das Mandat, kranken, notleidenden Menschen die Auferstehungskraft Jesu zuteil werden zu lassen, ihn zu bringen und damit zu rechnen, dass Gott wirkt, dass er etwas tut. Und ich möchte jetzt einfach aus meiner seelsorgerlichen Tätigkeit, da ist doch schon einige Jahre zusammengekommen sind, wenn es gerade um Thema Krankheit und Not geht und die Auferstehungskraft in diese Not hineinzusprechen und um das Wirken Jesu zu ringen in der Not- und Krankheitssituation der Leute, möchte ich euch etwas, habe ich etwas aufgeschrieben, was zusammenfasst, was meine ganz persönliche Erfahrung ist an dieser Stelle. Wie Gott auf unser Gebet des Glaubens antwortet, kann unterschiedlich aussehen. Und ich könnte jetzt zu jedem Punkt, den ich jetzt hier genannt wird, könnte ich euch eine Geschichte erzählen und die Personen nennen. Bei einem kommt die Krankheit zum Stillstand. Auch das ist ein Wirken Gottes. Einem anderen schenkt er Kräfte zur Genesung. Auch das sind die Auferstehungskräfte Jesu. Und wieder ein anderer erfährt direkte Heilung. Und nicht nur das ist Auferstehungskraft Jesu, aber auch. Anderen bleibt die erhoffte Genesung oder Heilung versagt. Auch sie wird Gott aufrichten und ihnen die Kraft schenken, mit ihrer Krankheit zu leben. Auch das ist Auferstehungskraft Jesu. Oder er gibt ihnen Mut, das bevorstehende Sterben aus seiner Hand zu nehmen, in der er sie auf der letzten Wegstrecke hin zur Herrlichkeit Gottes geborgen sind. Auch das ist Auferstehungskraft Jesu. Die Auferstehungskraft Jesu entfaltet sich im Leben in unseren Not- und Krankheitszeiten, so wie der Herr es will und so wie der Herr es für dich gut meint. Aber ich darf damit rechnen, dass die Auferstehungskraft Jesu in deinem Leben zuteil wird und zum Wirken kommt. Und es ist einfach unsere Aufgabe, dass wir das, diese Auferstehungskraft Jesu uns zuteil werden lassen. Und zwar im Glaubensalltag, ihr Lieben. Ab Montag, vielleicht schon ab heute Abend, ab Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer wieder. Und es ist meine Aufgabe, dass ich in meinen Not, in meinen Krankheitszeiten, dass ich mir Unterstützung hole, dass die Auferstehungskraft Jesu in meinem Leben sich entfalten kann und wirken kann. Rufe die Leute zu dir, Leute des Vertrauens an dieser Stelle. Merkt ihr, wie Ostern plötzlich ganz praktisch wird, wenn wir darüber nachdenken, was wir an Christus haben. Ich möchte schließen mit einem Zitat von C.S. Lewis und darf euch Musiker schon mal nach vorne bitten. C.S. Lewis hat viele schöne Sachen gesagt und geschrieben, aber das zu Ostern gefällt mir besonders gut. Wer Jesus glaubt, ist seit Ostern vor Wundern nicht geschützt. Aber ich möchte dich fragen, stehen wir nicht in der Gefahr, dass wir uns vor Wundern schützen? Weil ein Wunder verändert dein Leben. Ein Wunder verändert dich. Ein Wunder bricht sich Bahn und du musst damit zurechtkommen, dass du ein Wunder erlebt hast. Manchmal schützt man sich vor Wundern und bleibt lieber in der alten und ich sage mal in der vorösterlichen Stau stecken, weil ich damit zumindest weiß, damit kenne ich mich aus, damit komme ich zurecht, das kann ich einordnen. Aber wenn da hinein jetzt ein Wunder kommt, bin ich in einer neuen Situation und kann ich damit umgehen? Was werden andere sagen? Ist es überhaupt ein Wunder? Und ihr kennt all diese Fragen, die da aufbrechen. Wir schützen uns manchmal vor österlichen Wundern und wollen sie doch erleben. C.S. Lewis, Wundern nicht geschützt, denn er ist deine Hoffnung im Leben und im Sterben. Er ist deine Erlösung, damit du nicht in die ewige Gottesferne kommst. Und er ist deine Zuversicht und das sollten wir einander immer wieder auch geben. In diesem Sinne wünsche ich uns ein wahrlich gesegnetes Osterfest. Amen.